der Fußball ist da sehr schwerfällig aus der Position heraus, dass man halt jahrelang auch keine Notwendigkeit hatte, was zu verändern und König Fußball und wir sind halt die interessanteste, attraktivste, aber dass man sich da halt jetzt doch schon mal Gedanken machen muss, ne, ob man da nicht wie in anderen Sportarten auch das Spielsystem ändert. Das ist eine heikle Sache, weil du kannst natürlich auch in dem Moment, wo halt dann das überdreht, dann ist es inflationär, dann geht der Effekt verloren. Aber drangehen sollte man auf jeden Fall.
Amateurfußballer in Baden und im Kreis Heidelberg, die zweite. Wie versprochen wollen wir heute erneut zusammen mit dem ehemaligen Chefreporter Wolfgang Brück etwas tiefer eintauchen. In die Kreisliga und in die Kreisklassen, aber auch in die Probleme, mit denen die kleinen Vereine immer öfter konfrontiert werden. Wir sprechen über dreiste Meister, eine Aufstiegspflicht, Playoffs im Fußball und Reserverunden. Über neureiche Clubs, die schnell blühen und oft noch schneller welken. Über mögliche Wachablösungen in Sandhausen und darüber, was Serena Williams und Carsten Brasch mit dem Frauenfußball zu tun haben.
Willkommen bei Beckenbauer, dem RZ-Sport-Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe zu Folge 75. Ich bin Nico Beck und er ist Tilman Bauer. Ich grüße dich.
Hallöchen zusammen.
Und wie in der vergangenen Woche,
er ist zurück,
begrüßen wir auch ihn wieder am Mikrofon, Wolfgang Brück. Schön, dass du den Weg erneut gefunden hast.
Dankeschön und macht mir großen Spaß.
Ja, scheint dir gefallen zu haben, Wolfgang.
Klar, wo man irgendwie so viel Anerkennung kriegt, wie das der Fall war, klar.
Du konntest dich wahrscheinlich kaum noch retten vor lauter Liebesbekundungen und Schmeicheleien,
es kann nie zu viel sein, ist immer, ja, absolut. Ne? Ja.
Dabei kennen wir dich doch alle als so bescheidenen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Bescheidenen, ne? Reporter. Ja. Naja, aber es ist gut. Wirklich sehr schön, dass du heute wieder da bist, denn wir haben ja noch eine ganze Menge zu besprechen. Wir haben es angekündigt, die Folge in der vergangenen Woche, da haben wir Clubs in der Verbandsliga und die Landesliga Rhein-Neckar unter die Lupe genommen und jetzt wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen tiefer eintauchen.
Jetzt geht's ganz runter.
Und zwar beginnen wir einfach mal mit der Kreisliga Heidelberg. Das ist die nächste Liga, in der ja auch der eine oder andere Diskussionsstoff vorlag in der vergangenen Runde. Wolfgang, Meister geworden ist der FC Rot, aber die wollen nicht in die RNZ-Liga. Was ist denn da los?
Die wollen nicht und es ist also, wenn man die Argumentation sich anschaut, auch absolut nachvollziehbar. Der FC Rot ist ein gebranntes Kind. Die waren mal vor einigen Jahren in der Verbands- und Landesliga, haben sich dann ein bisschen überhoben, also so ganz genau reden wir darüber nicht aus verständlichen Gründen. Und jetzt sagen sie, die Landesliga ist nur mit auswärtigen Spielern zu stemmen oder auch zumindest mal mit Neuzugängen von auswärts und dann laufen wir Gefahr, dass wir es finanziell dann wieder das nicht stemmen können. Und aus dem Grund hat man gesagt, wir wollen diese gesunde wirtschaftliche Entwicklung, die momentan da ist und man ist jetzt weg von Schulden, die wollen wir nicht gefährden und verzichten auf den Aufstieg.
Aber wäre es dann nicht einfach auch eine Option gewesen, mit der Mannschaft in die Landesliga zu gehen? Weil ich meine, die haben eine tolle Runde gespielt, waren nachweislich die Besten in der Kreisliga. Und wieso dann nicht versuchen, sich mit denen eine Stufe drüber zu messen? Und wenn es halt dann nicht reicht, kann man ja wieder runter in die Liga.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit auch diskutiert wurde. Auf der anderen Seite, so viel mir gesagt wurde, sind da auch schon ältere Spieler, die jetzt da mal ihre Karriere mit Familien nicht ausklingen lassen wollen, indem sie dann, die Landesliga ist dann halt schon mit größeren Reisen verbunden. Auch muss man dann vielleicht auch öfter trainieren als einmal die Woche, ne, was viele ja machen zum Ende ihrer Karriere. Und immer verlieren macht auch keinen Spaß. Es ist sicherlich in gewisser Weise eine unpopuläre Entscheidung, weil ganz klar, jeder Fußballer oder jeder Sportler will immer das Maximum erreichen. Sonst geht er auf die Neckarwiese und spielt Frisbee, was ja auch okay ist.
aber nichts gegen Frisbee-Spieler, ja?
Nee, um Gottes Willen.
Heidis. Die freuen sich über Zuwächse.
Solange sie keinem Fußballverein den Platz in der Zeitung wegnehmen, ist das absolut in Ordnung. Ne?
Ja. Und dir keine Zeile wegnehmen.
Und mir keine Zeile wegnehmen, ja klar. Ne? Gut, Ja, deswegen denke ich, ist das eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass die also schon eine relativ schwache Rückrunde gespielt haben. Ja. Und ob die da absichtlich, das glaube ich also mit Sicherheit nicht. Nur ist es im Fußball ja so, das wissen wir, dass das ja auch sehr viel mit Mentalität zu tun hat. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, eigentlich wollen wir ja gar nicht so unbedingt aufsteigen, dann geht man halt nicht mehr dahin, wo es weh tut. Das ist klar, ja. Und das Gegenbeispiel, das ist die SG Dielheim, wo der Vorstand übrigens auch gesagt hat, wir wissen nicht, ob wir uns das antun sollen oder ob das nicht vielleicht eine Nummer zu groß ist. Und, denn die waren ja auch mal Verbandsliga, die hatten ja den jetzigen HSV-Trainer, den Tim Walder, hat er mitgespielt und Gerd Deiss und Rainer Wild und also ganz berühmtiger Menges. Aber da ist eine völlig andere Situation.
Kurzer Einschub vielleicht zum Verständnis, die SG Dielheim wurde Zweiter und die rücken jetzt Stadtrot nach in die Landesliga, ne? Die gehen hoch.
Genau, und die, und wenn denen der Mannschaft gesagt hätte, also Leute, wir spielen noch ein Jahr Kreisliga, dann die hätte es davon nicht überzeugen können. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die zu einem guten Teil schon seit 10 Jahren zusammenspielt. Also die haben mit 7, 8 Jahren, haben die unter dem Trainer Björn Leier, sehr junger, sehr fähiger Trainer, angefangen Fußball zu spielen und eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen. Und ich habe sie erlebt, weil sie haben ja das Pokalendspiel gewonnen und da waren die also Feuer und Flamme und haben gesagt, jetzt holen wir auch das Double, jetzt wollen wir auch aufsteigen. Das ist also eine andere Situation, weil es eine durchweg junge Mannschaft ist. Mhm. Ja, die kann man nicht halten.
Aber das spannendere Thema ist ja dieser Aufstiegsverzicht, ja, FC Rot. Wollen die denn nicht hoch oder wollen sie noch nicht hoch? Sagt man, ist es jetzt noch zu früh oder ist es generell utopisch, dass die in der Landesliga spielen in ein paar Jahren?
Also ich denke, aufgrund dieser Geschichte, die ich ja eben gesagt habe, die finanziellen Schwierigkeiten, die hat, das ist ja dann schon immer recht dramatisch, ne? wenn dann plötzlich sehr viel Geld fehlt und dann wird er dann warum und wieso. Und ich glaube, dass da die wirtschaftliche Solidität an Nummer 1 steht und dass die jetzt ihre Mannschaft weiter verjüngen. Das war also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann haben sie sicherlich mit dem Jochen Schuppe einen, wenn nicht sogar den besten Trainer der Kreisliga. Und ich denke, die werden da nächstes Jahr auch wieder vorne mitspielen. Und möglicherweise sind dann die Voraussetzungen besser als in dem Jahr.
Zu ihrer Ehrenrettung sozusagen, das muss man ja betonen, sie haben da mit offenen Karten gespielt.
Also ganz großes Kompliment, denn wir haben andere Beispiele im Fußballkreis gehabt, die dann also sich nicht einig werden konnten, verzichten wir oder nehmen wir es wahr. Und dann sind andere über die Klinge gesprungen, zum Beispiel letztes Jahr der VfR Waldorf hätte da Neckargemünd frühzeitiger gesagt, wir verzichten auf die Kreisliga, wären die drin geblieben. Und Rot hat von Anfang an, oder nicht von Anfang an, aber zeitgerecht, also die Fristen eingehalten und hat gesagt, wir verzichten. Und da muss man sagen, auch das spricht für die grundsolide Vereinsführung. Da möchte ich den Herrn Endrich erwähnen, der das sehr solide und sehr seriös gemacht hat.
Zur zeitlichen Einordnung, wann war das ungefähr?
Ach, das war dann schon gegen Ende der Runde, aber es gibt ja so Fristen im Fußballkreis. Klar. Das heißt, man muss also 3 Tage nach dem letzten Spiel muss man sich entscheiden. Dann gibt es auch Fälle oder gab es Fälle, die sich dann alle Optionen offen ließen. Mhm. Auch bei Neckargemünd war ich jetzt etwas ungerecht, muss man sagen. Die wären dann gleich runter in die B-Klasse. So sind sie halt nur in der A-Klasse, können das aber dieses Jahr oder wollen das dieses Jahr auch nicht wahrnehmen. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Wolfgang, ich kann das nachvollziehen. Du hast auch gute Argumente gebracht. Aber wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist der sportliche Wettkampf. Und wenn das dann quasi Nachahmer findet, dann hat man ja irgendwann die Situation, wo sich jeder Club so raussucht, das ist eigentlich die Liga, in der wir uns am wohlsten fühlen, da haben wir die schönsten Derbys. Egal, wie es dann ausgeht, das kann so einer Liga ja auch nicht gut tun.
Nee, auf Dauer auf keinen Fall. Aber auch das muss man sagen, die Zeiten haben sich geändert. Ja, das wäre sicherlich in der Blütezeit des Amateurfußballs so zwischen 1970 und der Jahrtausendwende völlig undenkbar gewesen. Aber damals, da war ein Training heilig. Also da hat keiner gesagt, die Oma hat Geburtstag oder ich muss heute mal Auto waschen oder es ist zu schön. Oder
das wird ja beim Spiel heutzutage schon gesagt.
Richtig, ne? Und wenn mein Sohn hat zeitweise auch Fußball gespielt, ne? Der hat am Donnerstag nie gewusst, gegen wen sie spielen am Sonntag. Und ich zu meiner Zeit war ja nicht besonders gut, aber ich habe Vor- und Rückrunde gewusst, wann, wo und so. Also das hat sich geändert. Und es steht natürlich auch jedem Spieler frei, den Verein zu wählen, der ambitionierte Ziele hat.
Ja. Ich sage das auch mit einem konkreten Hintergrund. Ein kleiner Exkurs mal kurz in den benachbarten Fußballkreis nach Sinsheim. Da haben wir nämlich die gleiche Situation, dass die SG Kirchardt mit 112 geschossenen Toren souveräner Kreisligameister wurde. Und die haben keinen Hehl draus gemacht, dass sie da einfach keinen Bock drauf haben. Da liegt es auch nicht an der Finanzstärke des Clubs. Die kriegen für nächstes Jahr, wie mir der Kollege Christopher Benz verraten hat, kriegen die zwei Stürmer, die für 50 Tore gut sind, noch dazu. Und die haben dann tatsächlich mit Meistershirts gefeiert, auf denen sie die To-Dos für die Saison 22-23 abgehakt haben. Und da stand dann also unter anderem drauf, reichste Mannschaft, check. Fairness-Tabelle letzter, check. Kreisligameister, check. Aufstieg verweigern, check. Und ganz am Ende, und das hat für großen Unmut bei den Ligarivalen gesorgt, Scheiß auf Landesliga. Check. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass, wenn man sagt, naja, die boykottieren die Landesliga, aus welchen Gründen auch immer, weil sie lieber in der Kreisliga alles kreuz und klein schießen, überlegen andere Clubs aus der Kreisliga, ob sie nicht in der neuen Runde die Spiele gegen Kirchardt boykottieren sollen. Und je mehr Mannschaften eben zu solchen Mitteln greifen, zu sagen, nee, wir fühlen uns hier in der Liga wohler, desto größer wird natürlich auch der Unfrieden.
Ja, wenn man echt mal sagen, also was die da Kirchhardt gemacht haben, ist ein Geschenk für jeden Journalisten, ganz klar. Das freut man sich. Ich meine, das ist ja auch nicht, ist auch nicht verkehrt, wenn da also so der Spaßvögel unterwegs sind oder die also den Mainstream verlassen. Wäre schon interessant, warum die das machen. Ne? Man könnte zum Beispiel auch den Standpunkt vertreten als Kirchhardt. Also die Sinsheimer sind ja traditionell immer die ersten Absteiger. In der Landesliga könnte man sagen, also wir Kirchhardter, wir beweisen jetzt, dass der Sinsheimer Fußball nicht ganz so schlecht ist. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht sind wir auch alle irgendwie Sportler, zu sehr Sportler durch und durch. Ja, dann will man doch extra sagen, ich vertrete jetzt den Kreis und wir schaffen es in der Landesliga. Und,
ne? Nico, es geht halt nicht nur um Fußball. Ne? Das muss man halt auch sehen. Es gibt ja auch Mannschaften, die so zusammengestellt sind, dass man sagen muss, das ist also mehr so eine Altstar-Prominenten-Mannschaft, ne? Also FV Brühl, ja. Mhm. Und im letzten Jahr. Und da weiß man, dass die von der Anzahl der Spiele, die sie in höherklassigen Klassen gemacht haben, eigentlich ganz vorne stehen müssten. Man weiß aber auch, dass die zum Ende ihrer Karriere halt nur noch einmal trainieren wollen. Und dass es für die absolut nicht reizvoll ist, also länger als 10 Kilometer irgendwo hinzufahren zum Auswärtsspiel. Und das ist halt auch ein Argument, ne?
Aber du hast ja schon selbst gesagt, man kann ja als Spieler sich den Verein auch bis zu einem gewissen Punkt raussuchen. Und es muss ja niemand so ein All-Star-Team bilden, ne? Wo man nur ein bisschen hobbymäßig kickt. Deswegen werfe ich jetzt mal die Frage rein. Du bist der Experte. Aufstiegspflicht. Was hältst du davon?
Das ist sicherlich eines der Gesetze, die man wahrscheinlich nicht überprüfen kann, ne? Am Ende, ne? Was macht man dann, wenn die dann irgendwie sagen, wir haben nicht genügend Spieler und also das halte ich für irgendwie abwegig.
Ne? Oder dann gibt es Wettbewerbsverzerrungen an den letzten zwei Spieltagen und die verlieren extra. Also klar, ich finde das auch blöd. Also ich finde, man muss aufsteigen. Und wenn man es verweigert, also...
Wir reden jetzt von absoluter Ausnahme. Das hat sich jetzt in der Runde ein bisschen gehäuft. Und das zeigt halt auch die prekäre Situation, in der viele Vereine sind. Meine Forderung war ja, glaube ich, auch schon letztes Mal, dass halt von oben, wo ja gut verdient wird, ein bisschen mehr Geld nach unten geleitet wird. Dann sagt der Ronny Zimmermann, wie will man das machen? Wir haben 55.000 Vereine in Deutschland. Wie soll man das verteilen? Ja, da habe ich jetzt kein Patentrezept. Dafür ist ja der Deutsche Fußballbund da. Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn die Vereine mehr Geld hätten. Andererseits besteht halt immer noch, zwar bei weitem nicht mehr so wie früher, der Wettbewerb unter den Vereinen, sich also mit Spielereinkäufen, mit Geld zu übertrumpfen. Und wir haben halt immer wieder den Fall, das ist also der Klassiker, dass die Vereinsvertreter bei ihrer verzweifelnden Suche, muss man sagen, nach Geld, treffen die dann halt hin und wieder auf Leute, die zu viel Geld haben und die also der Meinung sind, ihre Eitelkeit würde zu wenig oder ihr Ego würde zu wenig gestreichelt. Also die suchen sich dann ein Feld, wo sie Anerkennung kriegen und Bedeutung haben. Und dann, das ist die Falle, dann geben die den Verein Geld und dann blühen die dann auch kurzzeitig auf, nur in der Regel ist es so, wenn es dann an einem Mann hängt, dann ist der Tag nicht weit, dass der sich über einen Platzwart ärgert oder irgendeiner, der ihn nicht grüßt, wenn er auf dem Sportplatz ist und dann zieht er sich zurück und das ist dann Da gibt es auch genügend Beispiele. Dann nicht nur, dass die absteigen, die steigen dann gleich, gehen dann gleich drei oder vier Klassen runter.
Da kommen wir später noch zu einem Musterbeispiel davon, wenn wir über die A-Klasse sprechen. Geld, großes Thema, aber ich glaube, das ist ja in der Politik genauso, mit der Gießkanne einfach auf alle, das macht es nicht besser. Das verändert vielleicht nur das Niveau. Aber wieso kann man denn nicht sagen, jeder Aufsteiger kriegt eine besondere Prämie, die Meisterprämien erhöhen und das so eine Mannschaft eben nicht mehr sagen kann? In der höheren Klasse, da haben wir kein Geld.
Aber was passiert dann? Holen die dann teurere Spieler und die, die den Aufstieg geschafft haben, die werden quasi weggeschickt?
Das kann auch nicht das Ziel sein, oder? Das ist ja heute beim Fußball, Timmann, völlig richtig. Ne? Die Bundesliga-Vereine rechnen ja, wir investieren so und so und wenn wir in den Europapokal kommen, dann kriegen wir das zurück. Ne? Und mit den Spielern kommen wir in den Europapokal, überhaupt keine Frage. Und das würde wahrscheinlich nur die Motivation erhöhen, mehr Geld für Spieler auszugeben. Also ich sehe das eigentlich nicht so mit der Gießkanne. Ich sehe es nicht so. Ich meine, man könnte zum Beispiel, also jetzt ganz ins Grobe gedacht, ich weiß nicht, wie viel die im Moment kriegen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was oben umgesetzt wird, viel zu wenig. Und wenn da das verdoppelt oder verdreifacht würde, dann könnte man zum Beispiel, wäre meine Idee, in zentral, in Dörfern, also sagen wir jetzt im Steinachtal, in Neckarsteinach oder in Schönau oder in Altneudorf abwechseln, Bolzplätze einrichten oder die Sportplätze für jugendliche Schüler zur Verfügung stellen. Sozialarbeiter gibt's, glaube ich, genug oder Fußballlehrer ohnehin. Und unter deren Anleitung könnten die mittags 3 Stunden kicken. Also das wäre ein Riesengewinn. Da könnte man also das Fußballspielen, nennt man Fußballspielen, keine Frage. Man hätte also die Kinder gut beschäftigt und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Würde aber ja nicht den Kern des Problems angehen, weil, schön, dass du sagst, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht und dieser Verdacht, dass der Fußball an Bedeutung verlieren könnte, Mitgliederschwund etc., das ist gar nicht der Fall. Wir haben nämlich im DFB einen aktuellen Höchststand an organisierten Fußballern. 7,36 Millionen Vereinsmitglieder werden da unter dem Dach des DFB organisiert und das ist Rekord. Aber, wenn man genauer in die Zahlen schaut, dann haben die Jugendmannschaften wieder Zulauf, Frauen und Mädchen spielen immer mehr Fußball, aber weniger Erwachsene. Das heißt, wenn man jetzt mehr Bolzplätze aufstellt, mehr Jugendliche zum Fußball bringt, löst es nicht das Problem, dass dann in diesen Ligen, über die wir sprechen, im Amateurfußball, im Herrenbereich, den man mit 20 bis 35 noch spielt, wenn dann plötzlich so ein kleines Kind dir morgens am Küchentisch rumspringt und du hast einen harten Job unter der Woche, dass du halt dann nicht mehr bereit bist, in der Landesliga die weiten Reisen auf dich zu nehmen, 3-mal die Woche zu trainieren. Und das ist doch der Kern des Problems eigentlich.
Also, egotheoretisch ist aber nicht von eigenen Erfahrungen. Ne? 4-jähriges Kind und harter Job. Okay, kleiner Pass, ausschneide.
Das wissen unsere Hörer sogar tatsächlich. Ja?
Dass du kein Kind hast, oder?
Dass ich das nicht habe.
Wir wissen ja alle und wie sehr ich dich schätze. Und wie, also in jeder Hinsicht, aber gut.
Nur privat meinst du,
Also beruflich und menschlich und überhaupt. Aber ich denke, also ja, man wird ganz klar, wenn andere Interessen kommen, Freundin, Familie, berufliche Anforderungen und so, wird man Spieler verlieren, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite würde die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, das machen ja heute so 80% Väter, die das mal gut, aber auch mal nicht so gut machen. Ne? Teilweise im Kasernenhofton und die dann frustriert sind, wenn die Mannschaft verlieren und die Spieler merken lassen, das ist alles nicht besonders ideal. Und wenn man das durch Fachkräfte ersetzen würde, das klingt vielleicht noch utopisch, dann würde nicht nur der Spaß größer, die würden auch besser und wenn einer besser ist, dann wird er wahrscheinlich eher bei der Stange bleiben, als wenn einer eh keine Perspektive hat. Ne? Was auch ein Argument ist, bei der Einkauferei, die Versuchung, die manche Vereine erliegen, die holen dann Spieler, weil halt ein Sponsor da ist und das heißt, dass dann die eigenen Spieler, die haben keine Lust mehr, die hören dann auf. Das hat 2 Folgen, also dass wenn der Sponsor aufhört, dann sind die eigenen Spieler nicht da, aber sie haben dann auch keine Leute mehr, die im Verein arbeiten. Denn schlechte Spieler oder wenig gute Spieler sind oft gute Funktionäre. Und deswegen muss man sich halt eben auch um alle kümmern. Mhm. Die haben alle Bedeutung und verdienen Aufmerksamkeit.
Ohne Spaß wird es sowieso schwer. Das ist klar. Und wenn man den ein bisschen fördern kann oder wieder ein bisschen maximieren kann, tut es mit Sicherheit allen gut. Und ich möchte natürlich noch dazu sagen, der badische Verband, über den wir ja sprechen hier, ist jetzt auch im Verhältnis zu den absoluten Zahlen im DFB relativ klein. Also das ist ja jetzt auch nicht repräsentativ, die Problematik im DFB. Da müssten wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal tiefer in die Probleme des badischen und des Fußballkreises Heidelberg eintauchen. Aber wir können jetzt mal den Kollegen Bauer fragen. Der ist ja neuerdings auch ein Vereinsmitglied geworden, aber er weigert sich mit Händen und Füßen, sich zu engagieren, obwohl er ja charakterlich auch alles mitbringen würde, um kleinen Kindern Tennisspielen beizubringen, zum Beispiel.
Kann ich bestätigen.
Also erstmal muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe auch keinen Vierjährigen zu Hause sitzen.
Völlig ungeeignet, beide.
Mein Sohn ist fast 40, aber mal gut.
Ja, wenn wir vorhin gesagt haben, man hat Privatverpflichtungen oder die Interessen verschieben sich oder man hat andere Freizeitaktivitäten, sage ich, das gab es doch früher auch schon. Oder ist es wirklich so, dass jetzt die Freizeitangebote, sage ich mal, so viel krasser sind, dass die Leute eben, wenn sie aus der Jugend dann rauskommen, sagen, also das sehe ich jetzt so als Hauptpunkt, ich will nicht mehr fix die Verpflichtung eingehen, das ganze Jahr irgendwie verpflichtet zu sein, eben jeden Sonntag auf dem Sportplatz zu sein. Sondern, so habe ich es gemacht, hier kommt wieder der Bogen zum Tennisclub. Ich bin in den Tennisclub eingetreten, gerade mit dem Hintergedanken, okay, ich brauche nur einen Partner und mit dem kann ich spielen, wann ich flexibel will. Ich muss nicht jeden Samstag da erscheinen und lasse sonst meine Kollegen im Stich, sondern ich habe eben so diese gewisse Flexibilität.
Ja, du musst dich doch nicht verteidigen, du bist ja auch noch nicht so lange
dabei. Doch, ich wurde angegriffen und deswegen verteidige ich mich jetzt
auch. Vielleicht bist du ja demnächst tatsächlich mal dabei.
Aber und als meine Technik ist auch zu schlecht, um das irgendwelchen Kindern beizubringen.
Okay. Als Antwort würde ich gerne unseren geschätzten Kollegen Wolfgang Brück zitieren. Der hat nämlich genau sowas vor kurzem in einer sehr schönen Kolumne, die da den Titel trug, der Ehrentag der verlorenen Socke, geschrieben. Ich zitiere, früher galt man was als sportlicher Leiter, heutzutage imponiert man mehr, wenn man schnell zum Champions-League-Spiel nach London
jettet.
So, und da ist ja schon was dran. Also wir sprechen ja auch über einen gesellschaftlichen Wandel.
Also ne? Ganz klar, und jetzt bringe ich jetzt mal das Schlagwort Globalisierung ins Gespräch. Das früher waren das ja geschlossene Gemeinschaften, die Dörfer oder auch die Vororte. Und da kannte man sich. Ne? Und heute gibt's halt öfter Berufswechsel. Die Leute ziehen dahin und dann wieder dorthin. Da ist halt diese Gemeinschaft, die Verbindung eben nicht mehr so da. Die Identifikation zur Ortschaft, zum Verein ist nicht mehr da. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Die Konkurrenz, die du angesprochen hast, das ist ja überhaupt kein Vergleich, ne, was da heute angeboten wird und was für Möglichkeiten man hat. Ich will jetzt gar nicht da die PC-Computerspiele erwähnen, aber auch das spielt eine Rolle. Also zu meiner Zeit war es so, im vorletzten Jahrhundert, dass wenn man Fußball spielen konnte, dann war das irgendwo schon gut für den Status, ja. Wenn man nicht spielen konnte, dann hat man es beim Tischtennis versucht, ne? Hab ich gemacht. Und wer also.
Wie war das für ein Status?
Ja, das war dann so knapp drunter. Ne? Ich habe eigentlich schon mal Tischtennis spielen können, das war knapp drunter, aber ein bisschen Fußball gespielt. Das ging gerade noch, ne? Also es ist nicht so, dass ich dann also besonders Angst sehe, aber es war gerade okay. Aber wer also bei beidem nicht zurechtkam, der ging zur Freiwilligen Feuerwehr. Ne?
Und, aber da muss der Status doch auch gut gewesen sein.
Das war dann eher so, okay, gut, aber heutzutage hast du halt außer Freiwilligen Feuerwehr noch ein paar andere Möglichkeiten. Das stimmt, ne? Nicht Fußball spielen kannst oder Tischtennis. Mhm. Da geht's natürlich schon los, dass die Konkurrenz riesig ist. Und ich meine, ist ja auch gut, dass jeder nach seinen Bedürfnissen, aber der Fußball, das haben sie halt noch nicht kapiert. Ne? Mhm. Oder sie haben es wohl gemerkt, aber sie verhalten sich nicht entsprechend. Und Stichwort schwache DFB-Führung. Da kommt halt wenig an Innovativen und da kommt überhaupt wenig. Die wollen im Grunde genommen überleben und dass es nicht geht wie dem Grindel und dem, wie heißt der,
Niersbach,
genau, ne, und Keller, dass er also da lang genug im Amt sind.
Gut, sportlich ist das Zugpferd Nationalmannschaft natürlich auch nicht gerade.
Das kommt dazu,
genau. Das wäre jetzt ein weiter Exkurs, aber ich muss jetzt auch eine Lanze für den DFB brechen, weil natürlich auch der DFB da mit den gegebenen Bedingungen zurechtkommen muss und warum soll der demografische Wandel Halt machen vor den Fußballern? Die Probleme, über die wir sprechen, betreffen ja vor allem die Dörfer, ne? Die Dörfer werden älter, es gibt eine gewisse Flucht und dann haben natürlich auch die Fußballclubs weniger Nachwuchs, Probleme, müssen Spielgemeinschaften schließen und als ob wir jetzt uns die perfekten Übergänge zuspielen wollten wir nicht, ist es uns gelungen. Denn es gibt ja auch positive Beispiele. Und zu einem so einem positiven Beispiel wollen wir jetzt kommen, in der A-Klasse, eine Liga tiefer, der Heidelberger SC.
Ja, und da kann ich als erstes sagen, das Wort Gemeinschaft, das wir da eben hatten, das ja auch verloren gegangen ist, auch das ist da. Das ist halt im besonderen Maße beim Heidelberger SC und das liegt daran, dass es eine relativ homogene Gruppe ist. Also das sind sehr viele Studenten, die haben da schon mal eine gemeinsame Grundlage. Die haben auch sehr großen Zulauf, glaube ich fast 100 Spieler, also die Fußball spielen wollen, haben sogar überlegt, ob sie eine vierte Mannschaft melden. Mhm. Und das ist ein hochinteressanter Verein, in dem angeblich, würde mich wundern, wenn es wirklich so ist, aber das wird immer wieder betont, der Ersatzspieler der dritten Mannschaft genauso wertgeschätzt wird wie der Stürmer Kippenhahn, der seit Jahren seine 20, 30 Tore schießt.
Finanziell auch.
Also angeblich, das glaube ich auch, dass es da das Geld jetzt wahrscheinlich keine Rolle, ich weiß es nicht. Also beim Geld ist es so, also wenn es ums Geld kommt, dann sprechen die Fußballer noch weniger als jetzt, sagen wir mal, die englischen Fräuleins im viktorianischen Zeitalter über Sex. Also nämlich ein absolutes Tabuthema, Geld. Ich kann jeden Verein anrufen, dann höre ich immer, die anderen zahlen Geld, Wahnsinn, ja, und die mit vollen Händen. Und wir sind die Einzigen, die also absolut nichts bezahlen, ja. Und ich verstehe natürlich jetzt, weil es ist ja oft eine Gratwanderung, ne? Weil es gibt zwar so verschiedene Dinge, die man ausnutzen kann, um steuerlich da ganz gut, weiß ich jetzt nicht im Einzelnen, aber man kann da schon ein bisschen gestalterisch tätig sein. Aber letztendlich ist das Finanzamt insofern hellhörig, dass so Vereine ja nicht nur Fans haben. Und wenn ein Konkurrent sich also ärgert, dass die jetzt da scheinbar mit Geld Erfolg haben, dann kann man schon mal irgendeinem Finanzbeamten, den man kennt, einen Tipp geben und dann ist es ein dünnes Eis. Die Angst geht um bei Vereinen, wobei ich glaube, dass im Moment nicht mehr so viel gezahlt wird, aber natürlich wird noch bezahlt, keine Frage. Das, also jedenfalls ist es ein Thema, da gab es ja auch mal wohl im Fernsehen irgend sowas mit Millionen oder irgendwas.
Dokumentation bei ARD.
Genau. Ne?
Wo keiner so genau wusste, wo eigentlich das Geld herkommt, das sie den Spielern bezahlen, ich erinnere mich.
Ja, genau. Ja, und das ist aber, ist natürlich, sagen wir mal, also ein ganz, ganz heißes Eisen, denn das kostet dann richtig Geld, wenn das Finanzamt dann irgendwo dahinter kommt, Fall Neckarelz, wo ich weiß von Spielern, die da gespielt haben, die haben dann also schon fünfstellige Summen zurückzahlen müssen und tut dann richtig weh.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass kein falscher Zungenschlag reinkommt, weil wir gerade beim Heidelberger SC waren. Die haben eine sensationelle Runde gespielt, die sind A-Klassenmeister geworden und haben eine Tordifferenz von plus 95. Also ein verdienter Aufsteiger. Und wenn wir zurückblicken auf den Anfang unserer Folge, die spielen jetzt nächstes Jahr in der Kreisliga. Da kann ich mir irgendwie perspektivisch nur schwer vorstellen, dass die auf einen Landesliga-Aufstieg verzichten würden.
Ja, auch das ist, bei mir, das ist ja immer so ein Zwiespalt zwischen Vernunft und Neigung und was man will und was man kann. Also ich denke auch nicht, weil die einfach von der Struktur her, das sind halt Spieler, die wollen nach oben und in Rot sind es wahrscheinlich Spieler, die schon über den Zenit, also einige, ne, die über dem Zenit sind, also auch schon viel erlebt haben, auch schon in oberer Klasse waren. Und Heidelberg hat natürlich, also das ist schon eine absolut sympathische Mannschaft mit Kippenhahn, den ich da erwähnt habe, der wahrscheinlich jetzt schon, also schon längst Kreisliga spielen könnte, der zieht jetzt beruflich, ist auch Student, fängt jetzt, so wie ich weiß, in Darmstadt irgendwie an, mal sehen, wie sie das lösen. Dann haben sie einen, der ist Musiker, Tom Prestel heißt der, seine Band, Toms Hüde heißt es. Ne? und dann haben sie einen Weltklasse-Faustballspieler.
Ich hoffe, das ist der Torhüter.
Was? Nee, das ist nicht der Torhüter. Ich muss jetzt so
Torhüter, die mit Fäusten geschwungen haben.
Der heißt Johannes Jungklausen, Weltklasse-Spieler im Faustball. Dann haben sie Daniel Reinmuth, der aus der Kreisliga kommt, Freitoner Kirche, haben 29 Tore. Das macht sich dann in den Spielklassen auch bemerkbar, wenn dann einer von ein oder zwei Klassen drüber kommt, wenn einer 29 Tore schießt. Ja.
Dann ist er auf jeden Fall in der Kreisliga richtig aufgehoben.
Ja.
Und mit dem Heidelberger SC, da bin ich also sehr gespannt, wie die sich schlagen werden, ist aufgestiegen der TSV Pfaffengrund.
Ja,
ganz TSV dramatisch Pfaffengrund, am letzten Spieltag.
Genau.
Erzähl
das
mal, was
ist also
war da
auch
los.
Einer meiner Lieblingsvereine. Aus dem roten Pfaffengrund, Ironie, mit einer ganz fähigen Vorsitzenden, der Dr. Martina Gernot Kunzler, die also das sehr gut macht. Dann haben sie also zwei hervorragende Trainer, den Patrick Orff, Haar ist ein bisschen rötlich, soviel ich weiß, und den Max Steeb, also Trainer mit hoher Sozialkompetenz, mit Empathie. Die haben sogar Teambuilding gemacht im Winter, also irgend so ein Indianerspiel da in Heidelberg. Schade, dass also der Emil Kühnle den Aufstieg um ein paar Wochen verpasst hat. Der ist ja mit 97 gestorben, nachdem ich mit ihm eine 6-teilige Serie gemacht habe in der Rhein-Neckar Zeitung im ersten Halbjahr und über sein wirklich spannendes Leben berichtet habe.
Kann man jedem RNZ Plus Leser nur ans Herz legen, findet man alles bei uns auf rnz.de. Es wäre ihm zu gönnen gewesen, dass er mit Pfaffengrund noch ein bisschen feiern kann.
Ne? Ja, das war sein erster Verein und da hat er da so seine Erlebnisse aufgezeichnet und unter anderem war ja da der Vater von dem jetzigen Sandhäuser Jugendleiter, früheren Profi Otto Frei, der war ja so eine Fußballikone im Pfaffengrund. Und der Emil Kühne war ein junger Trainer, war noch keine 30 und der war also 800 Spiele für Pfaffengrund und saßen dann im Bus. Hat mich gewundert, dass es damals schon sowas gab vom Auswärtsspiel. Und dann hat er sich erstmal eine Zigarette angezündet, ne? Der alte Herr Frei. Und dann ist der Emil Kühne zu dem hingegangen, bevor du die Zigarette nicht ausmachst, fährt der Bus nicht los. War natürlich
war eine schon Ansage.
Sehr mutig, ne? Und tatsächlich ist er die Zigarette ausgemacht und hat dann vor der Bus auch los. Kann man sich vorstellen, dass der war 80 Jahre Mitglied im Pfaffengrund, hat 11 Vereine gehabt, 8-mal Aufstiege, der Emil Kühnle, und hat also in den 60 Jahren oder 70 Jahren seiner aktiven Zeit als Trainer sehr viel erlebt.
Und der Bus, der Pfaffengrunder Bus, fährt jetzt quasi direkt in die
Der Pfaffengrunder 30er. Bus, die sind mit zwei Bussen vom Pfaffengrund nach Frauenweiler gefahren. Also auch das zeigt die Bedeutung. Es gab da, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das ging Richtung 1000 Zuschauer. Das war ein Riesenspiel. Pfaffengrund hat 4-3 gewonnen. Und die fahren jetzt also Richtung Kreisliga. Und genügend Bälle haben sie inzwischen auch im Pfaffengrund, weil das war vorher ein Riesenproblem. Da hat so ein ganz unangenehmes Unkraut gewachsen. Und da sind jede Woche 10 Bälle verschwunden. Ne? Die konnte man auch nicht holen, weil das also dickicht und so war. Stadt Heidelberg hat jetzt dafür gesorgt, dass als der Kreisligist sozusagen vom Unkraut befreit wird. Dornröschenschlaf habe ich mal etwas freizügig gedichtet.
Sehr schön. Sind die wieder aufgetaucht dann, die Bälle?
Weiß ich jetzt nicht, also soweit habe ich nicht
durch. Bälle von 1973.
Klar, war genau.
Im Unkraut vergraben.
Ja, auf FC Frauenweiler.
Frauenweiler, ja.
Ja, also auch ganz interessante Geschichte, da ist der Dimon Chachopitas. Dimons hat, ich sage immer nur Dimi zum, ne? Das sagt auch die ganze Welt Dimi. Ist da Trainer und der war also lange in Waldorf und dann ist er wohl nicht so ganz im Gute geschieden. Also es gab da wohl die ein oder andere Problem mit verschiedenen Leuten, also mit dem Verein insgesamt wohl gut. Und dann hat er jetzt so nach und nach Spieler vom VfR Waldorf mit Kreisliga-Erfahrung nach Frauenweiler geholt. Und da ist da auch eine Fußballbegeisterung entstanden im Heimatort von einem unserer größten Heidelberger Fußballer, Nico Beck.
Ich bin keiner der größten Heidelberger Fußballer, deswegen gebe ich die Frage weiter an den Kollegen Bauer.
Nee, also ist schon eine Weile her, Alfred Schön. Alfred Schön kommt von Frauenweiler und das war also sicherlich also als ehemaliger Waldhöfer, der glaube ich sogar das echte Bundesliga-Tor geschossen hat für den Waldhof oder vorbereitet hat, 2-0 gegen Bremen damals.
Das müssen wir verifizieren. Das
sind wir, 1900, Faktencheck, genau, 1900, wann war das, 83 oder 84?
Wir haben doch gerade gefeiert, Jubiläum.
Genau. Ne? Das war 83. Ja, und das ist also, der kommt aus Frauenweiler, große Begeisterung, was man da hört. Und die sind aufgestiegen aus der B-Klasse und haben da auch fast den Durchmarsch geschafft, haben da eine kurze Schwächephase gehabt und haben es deshalb dann am Ende doch nicht geschafft.
Aber du glaubst, die nehmen nächstes Jahr einen neuen
Anlauf? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist jetzt zum Beispiel, genau. Also das ist jetzt so ein Verein, wo ich auch das Gefühl habe, da ist jetzt nicht irgendeiner, ich sage jetzt mal Tom Wegesser, ist in meinen Augen eigentlich ein guter Typ, ne, der großzügig ist. Der hat halt auch, war in dem einen Verein, dem anderen und hat er auch geholfen. Aber wenn er halt weggegangen ist, dann war es das dann halt auch, ne?
War er auch beim FC Badenia St. Ilgen aktiv?
Ja, da war er, so viel ich weiß.
Das ist, da auch. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Geschichte, über die wir reden müssen. Vorhin habe ich es kurz angedeutet. Wahnsinn eigentlich, ne? St. Ilgen abgeschlagen, letzter, abgestiegen aus der A-Klasse, spielen nächstes Jahr in der B-Klasse. Das war doch vor ein paar Jahren einer der Vorzeigeklubs im Kreis.
Also auch das ist nicht kein Wahnsinn, sondern das ist genau das, was das sie all dann, in dem Fall war es der Thorsten Barth, ne, Trainer, Besitzer von zwei Altenheimen, der also vor der Runde in Brühl das Kommando übernommen hat, davor war er in Michelstadt, hat überall Erfolg gehabt. Wenn ich den Thorsten Barth angerufen habe, sei es als Trainer von Michelstadt, sei es als Trainer von St. Ilgen oder als Trainer von Brühl, dann hat er als erstes gesagt, ich bin Trainer in den Vereinen, aber ich bin kein Geldgeber. Ich habe nicht gefragt danach.
Das ist vielleicht ein bisschen auffällig.
Den Leuten immer wichtig zu erwähnen dann.
Ja, ja, ne, und bin ich dabei, ich weiß nicht, wie es ist. Er sagt, das sind alles meine Freunde, die ich da hole. Mhm. Ja, und es heißt, dass der da, also was ich ja grundsätzlich positiv finde, eben nicht nur Ecken üben und Flanke und so, dass er auch mit denen Cannstatter Wasen oder Oktoberfest fährt und oder Mallorca. Und er sagt dann immer, das zahlen die Spieler selbst. Also jedenfalls ist es so, dass Thorsten Barth und Geld wird eigentlich in einem Atemzug genannt. Aber ich kann nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Und wie gesagt, der Thorsten Barth war in St. Ilgen, seine Freunde mitgebracht, namhafte Spieler. Und als er dann weggegangen ist, sind die halt auch mitgegangen.
Das ist halt immer die Gefahr, wenn man sich genau, dann von einer Person also so abhängig macht, egal ob jetzt finanziell oder halt auch von den Kontakten.
Und natürlich ist es St. Ilgen so, ich meine, da war mal ein Sascha Terris, ne? Das ist jetzt mal ein relativ namhafter Spieler. Und die haben, glaube ich, sogar mal irgendwie mit Sandhausen irgendwie kooperiert und was weiß ich, sind ja sehr nah an Sandhausen. Also das war schon ein renommierter Verein, der halt jetzt den Weg nach unten geht, weil halt Spieler weg sind, die zu einer besseren Zeit da waren.
Gut, dann lass uns über die B-Klasse sprechen.
Man könnte auch den Abstieg verweigern.
Das wäre mal, eine spannende Idee. Ja? Mal gucken, was da passieren würde, wenn es beantragt wird.
Würden die Ligen gleich bleiben, auf jeden Fall, wenn es oben und unten gleich
bleibt. Also das ist gar nicht so abwegig, weil ich habe letzte Woche in Philadelphia, sieht man mal, wie weit ich rumkomme, telefoniert mit dem Ernst Tanner. Das ist der ehemalige Hoffenheimer Manager und der ist jetzt bei Philadelphia Union in der Major Soccer League Sportdirektor. Und der hat gesagt, das fände also gut, dass man da nicht absteigen kann, weil man hätte Planungssicherheit. Ich finde es furchtbar.
Klar.
Ich finde es furchtbar. Ja. Also, ja, gut.
Aber das ist ja im gesamten US-Sport so. Das
eben,
sind ja keine,
genau.
Das sind ja keine Vereine,
in denen
du Mitglied
genau,
bist, sondern das
genau,
sind Unternehmen. Das
genau.
Ist ja, kann man tatsächlich nicht vergleichen. Haben wir auch schon ein paar Mal versucht.
Zwischen, man darf nicht absteigen und Abstieg verweigern.
Naja.
Hat übrigens der Dr. Peter Görlich da, der ehemalige Hoffenheimer Vorstand, der hat immer zu dem Gundran Zimmermann, das war der Vorsitzende von Spechbach, hat Spechbach zu erwähnen, hat immer gesagt, ihr habt's gut, weil ihr könnt nicht absteigen.
Also, wo spielen?
C-Klasse, wenn man aufs Nummer sicher gehen will, keinen Stress haben will, C-Klasse.
Die 11. Liga.
Aber dann haben wir schon das nächste Problem, wenn dann der C-Klassenmeister 3 Jahre in Folge aufsteigen will, ist auch keinem geholfen.
FG Rohrbach, FC Spechbach, also sozusagen die Meister oder die Aufsteiger der Herzen in der C-Klasse. Beides gute Vereine auf unterschiedliche Weise. Die FG Rohrbach, da ist also der Kriminalhauptoberkommissar Steven Lee, früher ein Riesenfußballer, der ist da jetzt Abteilungsleiter und der macht also viel für Integration und haben auch viel Asylbewerber und auch so Menschen aus prekären Verhältnissen und so weiter. Und das ist also Riesensozialarbeit, was die da leisten, FG Rohrbach. Aber leider kommen sie nicht hoch. Sie scheitern regelmäßig in der Relegation.
Und zwar kommen sie nicht in die B-Klasse. Und über die wollen wir jetzt sprechen. Die hätten wir nämlich genau, beinahe übersprungen.
Die 10. Liga sozusagen.
Ehre, wem Ehre gebührt, genau. Auch in der 10. Liga haben wir einen Aufsteiger, einen Meister. Und es ist die SG Termbach.
Genau.
Und das ist natürlich für den Fußballkreis Heidelberg und den Badischen Fußballverband ist das natürlich auch ein wichtiger Verein.
Warum? Genau, warum?
Ja, dafür bist ja du da. Zimmermann, habe ich
keine
gehört, spielt
Ahnung,
eine entscheidende
keine
Rolle.
Nee, da kommt unser Ronny Zimmermann her. Ja, den ich, also ich denke mal, uns verbindet jetzt so, wie das eigentlich sein soll, zwischen Journalist und Funktionär. Ich mag ihn, es ist ein intelligenter, also auch sehr zugewandter Mensch, von dem man nicht behaupten kann, der ist es immerhin zweithöchster Mann im Deutschen Fußballbund, der aber sich wirklich auf jedem Amateursportplatz sehen lässt und auch mit allen, sogar mit mir redet. Ne?
Und, das will was heißen.
Aber der natürlich einmal, ich würde mir ein bisschen mehr Innovation oder ein bisschen mehr Einsatz für die Kleinen würde ich mir wünschen, aber wahrscheinlich ist das illusorisch.
Das würde ich sagen, klären wir dann in einer Folge, wenn wir Ronny Zimmermann hier am Mikrofon haben. Offizielle Einladung ist hiermit ausgesprochen.
Übrigens hast du gegen Ronny keine Chance, der ist rhetorisch bärenstark.
Ja, wir bereiten noch uns quasi, als du, wir bereiten uns mit dir jetzt darauf vor, auf dieses Gipfeltreffen. Nein, Quatsch, mal wieder ein bisschen seriöser. Also die SG Ternbach ist aufgestiegen, hat eine schöne Runde gespielt. Wir hatten aber noch zwei weitere Aufsteiger.
Ja, also die SG Ternbach, und dann haben wir als Zweiter die DJK FC Ziegelhausen-Petersdal 2. Ganz schlaue Mannschaft, da ist nämlich der Trainer, Spielertrainer sogar, ein gewisser Dominik Leier, also Doktor der Chemie, also ein, kann man schon sagen, in seiner Branche, schon außergewöhnlich, junger Mann, ist es wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Bahnstadt. Sein Co-Trainer ist der Marcel Meuter, also Leier, Dominik Leier und Marcel Meuter, das heißt uralter Ziegelhäuser Adel, Meuter, Leier sind also ganz bekannte Namen. Was mich dann zu der These bringt, dass also in den zweiten Mannschaften auch drin ist, was draufsteht. Also Ziegelhäuser sind dann Ziegelhäuser, FC Roth sind Roter und so weiter. Oder St. Leon sind St. Leoner. Und dann wären wir auch gleich beim FC Sandhausen. Ne? Das ist also, so sagt der Vorsitzende Ralf Kuhn, der Verein für die fußballspielende Sandhäuser Bevölkerung. Also am Hartwald wird mit Fußball Geld verdient und beim FC Sandhausen wird Fußball gespielt. Berührungspunkte gibt es jetzt auch. Wir machen gemeinsam eine Damenmannschaft. Der FC hat es wohl schon gemacht und jetzt steigt auch der SV ein.
Da hattest du doch die schöne Geschichte gemacht, dass es nur noch, wie viele Ligen sind?
Ja, also ich meine,
der SV abgestiegen, der FC aufgestiegen.
Wir haben ja die Diskussion gehabt. Ich habe ja damals Überschrift, Vorschlag war ja von mir, Wachablösung in Sandhausen. Ne? Und da hast du gesagt, das wäre verfrüht.
Ja. Ein bisschen verfrüht.
Und dann habe ich gesagt, du bist
musst lang, den Mana spielen.
Nee, du bist langweilig und denkst halt nicht ein bisschen perspektivisch. Ja. Du hast dich mal durchgesetzt, du bist auch der Chef.
Absolut, ne?
Und dann, also noch keine Wachablösung, aber der Vorsprung ist von 8 auf 6 Klassen geschrumpft. Und vielleicht wird es jetzt auch, Doris wird immer noch vorkommen, dass dann in dem Postfach von dem Ralf Kuhn wie in der Vergangenheit Mails landen von Angeboten über den kommenden Messi oder Ronaldo, die eigentlich an den SV Sandhausen adressiert sind.
Willst du vielleicht eine These aufstellen, Wolfgang, wann denn die beiden Sandhäuser Clubs in einer Liga spielen?
Das wäre doch mal interessant. Ich bin in Sandhausen unbeliebt genug, also beim SV. Beim FC bin ich schon eher beliebt. Aber
eben, dann könntest du ja eine These aufstellen, dass es nie so kommen wird.
Also vielleicht zu dem
lass
Thema.
Lass dich nicht locken vom Kollegen Bauer.
Von, dem Thema. Ich hab was interessant ist. Ne? Und zwar der Ralf Kuhn, der geht es, glaube ich, so auf die 60 zu. Und der sagt, er übergibt es, er war jahrzehntelang Vorsitzender, hat es wunderbar gemacht und übergibt es jetzt in jüngere Hände. Jetzt kann man natürlich fragen, wie sieht's beim Nachbarverein aus? Jürgen Machmeier ist 62, so viel ich weiß. Und hat man über einen Nachfolger schon mal was gehört?
Ich nicht, aber ich bin auch nicht so nah dran wie du.
Ja, was für andere Vorstandsmitglieder gibt's in Sandhausen, wo ihr jetzt von vornherein sagt, die sind sozusagen auf dem Schirm bei dir?
Jürgen Machmeier macht das Ganze so gut, seit so vielen Jahren.
Genau, gut, okay. Dann darf ich also verraten, weil wir ja nur unter uns sind,
definitiv,
was gemunkelt wird, nämlich, dass der Dominik Machmeier, das ist sein Sohn,
Torhüter auch, ne?
Torhüter, genau, guter Torwart in der Landesliga, der hat jetzt aufgehört in Eppelheim, um also im Geschäft seines Vaters, im Unternehmen seines Vaters, der Multiunternehmer, da also noch mehr tätig als bisher zu werden. Und jetzt wird gemunkelt, dass er also nicht nur im Unternehmen eingelernt werden soll, sondern auch was den Verein angeht, dass er also irgendwann möglicherweise die Nachfolge übernehmen soll. Wobei ich also ganz ehrlich sagen muss, das ist eigentlich folgerichtig, denn der SV Sandhausen ist Jürgen Machmeier und umgekehrt. Und wenn eine Familie so viel Geld im Verein hat, dann habe ich großes Verständnis davon,
absolut,
dass man da also jetzt nicht irgendeinen Schorsch nimmt aus Ding, sondern eben den Sohn.
Ja, wir machen da jetzt so unsere Witze drüber und du hast ja selbst gesagt, du bist unbeliebt genug. Aber ich meine, dass der SV Sandhausen 10 Jahre in der zweiten Liga gespielt hat, das ist vor allem der Verdienst von Jürgen Machmeier und das ist ja auch eine Leistung.
Und jetzt bin ich auch dabei, dich unbeliebt zu machen, es waren nämlich 11.
Jetzt bin nur noch ich der Beliebte.
Ja.
Und natürlich, es gab einen dessen Namen ich jetzt nicht nennen darf, der aber also von großer Bedeutung in Sandhausen ist, und der sagt, also ich hätte es nicht gepackt, weil ich nicht den Mut gehabt hätte, so viel Geld zu investieren, in die Hand zu nehmen und auch so perspektivisch zu denken. Da gehört also schon
klar
Unternehmertum im besten Wortsinn dazu.
Nur wer groß denkt, kann auch Großes erreichen.
So ist es, ne?
Und deswegen gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht für den FC Sandhausen und ob wir irgendwann die Derbys tatsächlich haben.
Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Keine Widerrede. Gut, FC Sandhausen, Frauenfußball.
Ja, Frauenfußball, genau. Und da habe ich also eine sehr pointierte Meinung.
Zur Abwechslung mal.
Ich finde ja immer um Ausgleich bemüht. Ne? Und deswegen sage ich lieber zu wenig als zu viel. Aha, okay. Okay, also vor ein paar Jahren, es liegt jetzt länger zurück, hat der VfB Schönau B- oder C-Klasse gegen Bundesliga-Frauen von Hoffenheim gewonnen, und zwar mit 5:0. Ja.
Also die Männer gegen die Frauen.
Die Männer haben 5:0 gewonnen, B-Klasse gegen Bundesliga. Ja. Und jetzt sagen natürlich die Frauen, man könnte, oder alle, die ich darauf anspreche, man kann Frauen- und Männerfußball nicht miteinander vergleichen. Völlig richtig, zu 1000% richtig, das ist so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ärgert mich auch, wenn sie es nicht vergleichen, im nächsten Satz kommt dann nämlich, warum verdienen die Männer mehr, warum steht in der Zeitung weniger vom Frauenfußball, wieso ist es im Fernsehen zu wenig Frauenfußball, weniger Zuschauer. Ja, und die Antwort gibt eigentlich das 5:0 von Schönau. Es ist halt im Niveau deutlich unter Männerfußball. Wobei man differenzieren muss, was die Technik angeht, habe die Frau aufgeholt. Es gibt ja auch Kenner, und denen sei das also wirklich gegönnt. Die sage, ich schaue mal lieber ein Frauenfußballspiel an. Das ist für mich nachvollziehbar, wenn die da Männer zu schnell oder zu hart oder zu unfair. Frauen spielen technisch schöner Fußball, ja. Aber der Fußball, für mich jedenfalls, aus der alten Generation, ist halt zum großen Teil Athletik, Kraft und Schnelligkeit. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied zwischen Männer und Frauen. Und das erklärt für mich eben auch, warum der Frauenfußball trotz aller Anstrengungen immer die zweite Geige spielen wird.
Naja, dann bin ich jetzt von der jungen Generation, der hier widersprechen möchte. Weil das Schöne ist ja, dass die Frauen eben nicht gegen die Männer antreten müssen, sondern die können ja auch gegen andere Frauen spielen. Und jetzt packe ich als alter Tennisspieler mal den Vergleich zum Tennissport aus. Da ist es so, dass seit einigen Jahren dieselben Prämien bezahlt werden, zumindest bei den großen Majors. Und da kann man sich ein Damenmatch, auch wenn die einen Satz weniger spielen bei den Grand Slams, super anschauen. Das ist auch immer noch top-athletisch, wenngleich die Williams-Schwestern gegen Carsten Brasch, der war jetzt nicht der begnadetste Einzelspieler, vor vielen Jahren auch schon 6:0 verloren hatten, obwohl vorher alle davon gesprochen haben, dass die eigentlich bei den Männern mitspielen müssten, so dominant waren sie. Also man kann Frauen und Männer nicht in den sportlichen Wettkampf schicken, das spricht jetzt aber nicht dagegen, dass man nicht den Frauenfußball ähnlich vermarkten könnte und dass da vielleicht irgendwann auch mal ähnliche Gelder gezahlt werden.
Also dann müssen wir halt die Marktwirtschaft außer Kraft setzen. Genau aus dem Grund, weil der Frauenfußball halt, was die Leistung angeht, deutlich, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ne? Deswegen wird er nie den Zuspruch haben wie der Männerfußball. Und da es jetzt hier nach marktwirtschaftlichen Prinzipien die Gelder verteilt werden, da wo das Interesse, oder man muss es jetzt nicht erklären, das weder, wo halt Nachfrage da ist, zuschauermäßig, werbungmäßig, da wird halt das Geld bezahlt und das ist bei Frauen nicht da. Wobei ich dir natürlich recht gebe. Unser früherer, geschätzter Ressortleiter.
Viele Grüße an der Stelle, haben wir schon öfter mal gemacht. Yogi Klein.
Ja. Yogi Klein, der hat nach dem Endspiel irgendeiner Weltmeisterschaft, die Amerikanerinnen 2:1 gewonnen haben, war hochdramatisches Spiel, oder auch 3:2, gesagt, der Kollege Brück hat Unrecht, es waren so und so viele Zuschauer und stimmt, es ist richtig, ne? Aber da muss man sagen, sowas lebt von der Dramatik. Und dann sage ich, ich habe selten ein dramatischeres Spiel gesehen als vor 13 Jahren zwischen Heidelberger SC und, ich meine, es wäre jedenfalls Heidelberger SC hat 7:4 gewonnen. Roggenau war es, glaube ich, Spielverläufe fantastisch, ne? Und das war 1000-mal spannender und attraktiver und interessanter als 0:0 zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Natürlich gibt's Spiele, die von der Dramatik leben. Aber die Leistung Das muss man ganz klar sagen.
Ja, da werden wir jetzt auch nicht zusammenkommen, aber die Leistung ist halt nicht das Entscheidende, weil eine Tennisspielerin verliert auch gegen jeden Tennisspieler. Das ist einfach so. Und trotzdem hat man Möglichkeiten gefunden, das Damen-Tennis attraktiv zu machen, zu vermarkten. Und natürlich ist der, bloß weil die Männer viel verdienen, müssen auch die Frauen viel verdienen. Bloß weil die Männer jeden Tag im Fernsehen kommen, müssen auch die Frauen jeden Tag im Fernsehen kommen. Das ist Schwachsinn. Aber es heißt ja nicht, wenn jetzt auch immer mehr Frauen Fußball spielen und die Nationalmannschaft hat ja auch eine gewisse Euphorie entfacht bei der EM, dass wir uns vielleicht irgendwann im Frauenfußball in eine ähnliche Richtung entwickeln.
Ich habe nichts dagegen.
Kollege Bauer?
Ich habe mich bewusst hier rausgehalten, denn ich bin der einzig Beliebte hier noch in der Runde.
Ach so, stimmt, ja, okay.
Ich sehe es eigentlich ähnlich, dass da, wo das Interesse am größten ist, da fließen die meisten Gelder und ist ja klar, dass man da auch andere Werbepartner findet und so. Ja, und auch Frauensport ist manchmal schön anzusehen.
Absolut.
Ein persönliches Schlusswort. Ich habe, wie gesagt, auch nie verstanden, wenn irgendwelche Schwimmer oder Rugby-Spieler oder Turner oder was weiß ich, Langläufer sage, sie würde sich also von morgens bis abends abquälen und Ding und Training und was weiß ich und würde nur einen Bruchteil von Fußballer verdienen. Ja, dann
Angebot und Nachfrage,
ja. Dann müssen wir das System umstellen. Ja, okay.
Aber wie du sagst, ich finde es auch schön manchmal, wenn dann mal in der 11. Liga ein Spiel 8-9 ausgeht oder was und man jedes Wort der Zuschauer hört, wenn es auch nur wenige sind. Es hat auch so alles so
ein bisschen. Ja, und vielleicht ein Satz noch zur Werbung. Also das, die Chance, dass du in BC-Klasse solche Spiele hast, ne, Fußball ist ein Fehlerspiel. Und je tiefer es runtergeht, desto mehr Fehler passieren. Und dann hast du richtig dramatische Abläufe zum Teil, die also dann für mich spannender sind als so die von Taktik geprägte Spiele, die dann 0-0, 1-0, 1-1 ausgehen. Die vergangenen
vier Champions League-Finals gingen alle 1-0 aus.
Ja, und preiswerter ist es auch, nebenbei gesagt.
Ja, hat beides seinen Reiz.
Gut, jetzt sind wir aber ein bisschen abgedriftet. Zu den Frauen wollten wir nicht und zu den Millionarios wollten wir eigentlich auch nicht, sondern wir wollen jetzt nochmal in die C-Klasse, verbunden mit dem Blick nach vorne. Wir wollten ja so ein bisschen die Problematik des Amateurfußballs eruieren und wollen natürlich aber auch, wir sind ja an Lösungen interessiert. Jetzt habe ich in der C-Klasse schon ganz spannende Dinge entdeckt, zum Beispiel in sowohl der Ost- als auch in der Weststaffel vor der Runde einen komplett neuen Verein. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist der Rasenball, es gibt wirklich unterschiedliche Meinungen, Rasenballsport oder Rasenball Heidelberg in Anlehnung an diesen Getränkestützpunkt in, wo ist Leipzig, gell? Ja, aber damit hören die Parallelen dann auch schon auf, denn die hatten enorme Probleme, einen Platz zu finden. Das finde ich eigentlich traurig, ne? Dass also Heidelberg da nicht in der Lage war. Die wären also da Kompromisse eingegangen, hätten abends um 9 trainiert, da wären auch ein bisschen brauchen Begebung. Es gab nichts und es wurde ihnen dann der Vorwurf gemacht, fand ich auch ein bisschen schräg, dass sie sich erstmal um Platz hätte besorgen müssen und dann anmelde. Also fand ich schon ein bisschen merkwürdig, ne?
Ja, aber ist es, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, ist es so eine Hobbymannschaft, die gesagt hat, wir wollen jetzt einfach organisiert in der Runde mitspielen oder stehen da wirklich auch ein paar?
Nee, Nico, das sind in der C-Klasse, kann ich davon ausgehen, das sind alles Hobbyspieler mehr oder weniger.
Nee, klar,
sind,
aber die mussten ja einen Verein.
Ja, die haben irgendwann mal, denke ich mal, auf der Negerwies angefangen und dann sind dann irgendwelche Spieler dazugekommen, die früher schon Fußball gespielt haben. Es ist der normale Weg.
Nee, ich wollte wissen, das ist keine Abspaltung von einer Abteilung.
Nein,
von
einem anderen Verein, in dem Fall nicht. Das war es im Falle FG Rohrbach, die sich da abgespalten habe von der TSG Rohrbach, die ist jetzt übrigens auch interessant, war ja früher ein richtiger Traditionsverein, Landesliga, ne? Der erste Verein, der drei Trainer hatte, nämlich Zahnmann, Platz und Autz, legendär, und die haben dann aufgrund von irgendwelcher Dinge, die ich jetzt also nicht so ganz wieder rekonstruieren kann, ist es jetzt der dritte Versuch, dass sie wieder mit der Männermannschaft zur neuen Runde versuchen, eine Männermannschaft zu etablieren. Ja. TSG Rohrbach, aber RB Heidelberg, jetzt, nach, wie ich gehört habe, einen neuen Platz bekommen, Bleigertsfester Straße, weil die Freien Turner Kirchheim, hatten wir letzte Woche gehabt, runtergegangen sind, die Kreisliga, die zweite Mannschaft abgemeldet. Und wie ich gehört habe, soll jetzt RB Heidelberg da in Kirchheim spielen.
Okay. Und haben ja auch eine solide C-Klassenrunde gespielt, der ersten Saison?
Nö, also das war ein Vergnügen, da nicht zuzugucken. Ne? 19-0, 28-0, also nie gewonnen, verloren.
Okay. Aber letzter waren sie nicht, meine ich.
Nee, weil da war also die FG Union Heidelberg, die also weniger Debakel bezogen hat, aber offenbar, also die haben dann irgendwo auch Spiele gewonnen. Ja. Ne? Und vor allen Dingen muss man eins sagen, also ich habe da 2, 3 Spiele sogar gesehen von RB Heidelberg, ne? Weil wo Tore fallen, sollte man dann auch sein. Und die sind bewundernswert fair. Hm. Also da gab es nicht irgendwie, und gut, da war es dann eh schon egal bei 29-0. Ne? Muss man sich wahrscheinlich nicht über das 2-0 aufregen. Kann man aber.
Nicht unbedingt, wenn man weiß.
Dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen.
genau, umgekehrt am Skeken. Ja.
Aber wir haben ja noch in der Parallelstaffel einen zweiten Neuling, Waldorf.
Ja.
SV Eintracht heißen sie, glaube ich. Ne?
Ja.
Und die waren Siebter. Da bin ich doch
die
nicht
waren
ganz
Siebter,
falsch, ne?
Genau. Und der Vorgängerverein hat mir deshalb besser gefallen, weil der SV Lokomotive hieß. Und die heißen also ziemlich gewöhnlich Eintracht Waldorf. Das ist so ein Nachfolgeverein vom SV Lokomotive.
Okay. Da ist auch ein bisschen mehr Basis, dann, die dahinter steht.
Oder? Ja. Also in der Vergangenheit war es dann so, und das ist hochinteressant, dass diese aus Freizeitmannschaften, Neckarwiese entstandenen Spieler plötzlich erlebt habe. Das ist eine völlig andere Welt. Hm. Die können in der C-Klasse vielfach nicht mithalten. Und das finde ich schon sensationell. Ja. Wenn man jetzt auf die C-Klasse runterguckt, was man ja tut, spiele C-Klasse, letzte Klasse, und die sind nochmal ein ganzes Stück von der Freizeitmannschaft entfernt.
Also gut, ich sag mal so, diesen Moment, wo dann die Hallen-Schulsport-Brasilianer plötzlich zum ersten Mal auf dem großen Feld standen,
genau.
Den hatten wir ja alle wahrscheinlich
genau,
mal. Ne?
Genau, also,
kann ich mich auch nicht ganz von frei machen. Mhm. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir wollen nach vorne schauen, lösungsorientiert. Wir haben jetzt auf jeden Fall gelernt in der vergangenen Woche, dass der Tabellenplatz auch immer ein bisschen von der Umtriebigkeit, der Kompetenz und der Nahbarkeit des Vorsitzenden und des Trainers abhängig ist. Also eine gewisse Charakterstärke ist da wichtig. Wir haben gelernt, dass wenn das Geld in einen Verein gesteckt wird, das doch am besten nachhaltig investiert wird und nicht 2 Jahre später zum nächsten Verein weiterzieht. Das ist nämlich oft ein Todesurteil. Und wir haben aber auch gelernt, dass, obwohl der Fußball nach wie vor die Eins ist, es ein Problem gibt, auch im Erwachsenenalter am Ball zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da hast du dir ja schon viele Gedanken gemacht und hast da auch ein paar Lösungsvorschläge, ne?
Ja, vielleicht möchte ich das mit dem Vorstand ein bisschen konkretisieren. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass ich mich nicht wiederhole, so Vereine sind natürlich ein ganz, ganz sensibles Gebilde, ne? Und da geht es ja auch um Ehrenämter, und dann fühlen sich manche nicht genügend gewertschätzt. Und da, wo es den Vereinen gelingt, eben das einigermaßen gut laufen zu lassen, die haben dann auch Erfolg. Und jetzt ist es so, dass die Relegationsspiele, die jetzt gerade waren, mit bis zu 1.000 Zuschauern, also Wahnsinnszulauf, da hat man sich dann wirklich 40 Jahre zurückversetzt gefühlt, volle Sportplätze und Begeisterung. Ja, die wussten auch, wer gegen wen spielt dann wieder. Das war dann so, dass man dann zwangsläufig auf die Idee kommt, zu sagen, warum kann man das System nicht ein bisschen verändern, dass es mehr Spiele gibt, in denen es auf was ankommt. Also zum Beispiel Playoffs auf Abstiegsrunde. Der Ronny Zimmermann, der war dann in Waldwimmersbach bei dem letzten Spiel der Runde, Aufstieg B-Klasse, fand das auch, ne, und hat gesagt, fand ich also schon auch richtige Beobachtung, in andere Sportarten geht es leichter, es schneller gemacht. Der Fußball ist da sehr schwerfällig, aus der Position heraus, dass man halt jahrelang auch keine Notwendigkeit hatte, was zu verändern, und König Fußball, und wir sind halt die interessanteste, attraktivste, aber dass man sich da halt jetzt doch schon mal Gedanken machen muss, ne, ob man da nicht wie in anderen Sportarten auch das Spielsystem ändert. Das ist eine heikle Sache, weil du kannst natürlich auch in dem Moment, wo halt dann das überdreht, dann ist es inflationär, dann geht der Effekt verloren. Aber drangehen sollte man auf jeden Fall.
Ich kann jetzt wieder ein Beispiel aus dem Tennis nennen. Da war vor ein paar Jahren der Aufschrei groß, als plötzlich der dritte Satz nicht mehr gespielt wurde, sondern so ein langer Tiebreak das Ganze entscheiden sollte. Warum? Weil eben immer weniger Leute bereit sind, den ganzen Tag, sonntags oder samstags, wenn die Verbandsspiele sind, auf der Tennisanlage zu stehen. Man wollte es einfach verkürzen. Und mittlerweile ist, glaube ich, jeder sehr, sehr glücklich damit. Mhm. Im Tischtennis hat man die Sätze kürzer gemacht. Im Volleyball kann man mittlerweile, wenn der Gegner Aufschlag hat, Punkte machen. Aber im Fußball, da ist es zäh.
Ja, und deshalb denke ich, dass die Not, also die wird ja möglicherweise größer werden, wobei das ist also hochinteressant, das hat der Johannes Kolmer, Vorsitzender vom Fußballkreis, festgestellt, in der Rheinebene, da wo viele Leute wohnen, ne? SFC Wissloch, VfB Wissloch haben 2. Mannschaften gemeldet, da gibt's wohl wenig Probleme. Die Probleme sind im Odenwald, da wo die kleineren Dörfer sind, ne? Wenn halt die Not größer wird, wird man, denke ich, auch dahin kommen, das zu machen. Ne? Mhm. In welcher Form? In Angeloch gibt es den Albert Dussel, Der hat gerade die Angelocher Geschichten rausgegeben, ein Buch. Der ist zum Beispiel der Meinung, man soll das Rad zurückdrehen und das wie früher Reserverunden wieder einrichten. Ne? Hat was für sich, weil wenn erste und zweite Mannschaft zusammenspielen. Müssen wir
den jungen Kollegen Bauer vielleicht kurz erklären, um was es da geht?
Nur die zweiten Mannschaften spielen dann da drin, oder was?
Nee, das also, wenn die erste Mannschaft, sagen wir mal, vom TSV Angeloch gegen SV Waldhilsbach spielt, dann spielt als Vorspiel SV Waldhilsbach 2 gegen TSV Angeloch unbeliebig. Ne? Mhm. Das war früher gang und gäbe. Und das hatte natürlich den Vorteil, dass man dann im Grunde genommen bei der ersten Mannschaft mit 11 Leuten auskommt und dann nimmt man die noch können oder einigermaßen gut sind von der zweiten und setzt sie auf die Bank. Ne? So war das früher. Und der große Vorteil, das sagt der Albert Dussel, und das finde ich auch gut, das Vereinsleben wird natürlich da gestärkt, ne? Dass die sind dann also erste und zweite Mannschaft zusammen mit Frauen im Clubhaus und so. Und dann ist das natürlich was anderes, als wenn die zweite Mannschaft in Wilhelmsfeld spielt, die erste in Leimen. Dann also das und Schiedsrichter, also die zweite Mannschaft müsste nach seiner Idee auch keine Schiedsrichter haben. Das könnten dann Vereinsangehörige machen, klar. Und dadurch würde auch das Schiedsrichterproblem, das ja ganz, ganz drängend ist, ne, dramatischer zu werden droht, das könnte auch also damit gemildert werden.
Und was spricht dagegen?
Also ich wäre dafür. Aber das spricht dann wieder gegen den Wettbewerbsgedanke. Nein. Dass dann vielleicht der VfB St. Leon 2 sagt, wir wollen Meister werden und aufsteigen in die A-Klasse. Oder in die Kreisliga, geht ja auch.
Dann müssen wir uns jetzt auf irgendwas einigen. Die Anzahl der Spiele muss irgendwie vielleicht runter. Du hast das Schiedsrichterproblem angesprochen. Wir hatten in dieser Saison reguläre Spieltage unter der Woche, weil am Wochenende zu wenig Schiedsrichter.
Unter der Woche Spiele bedeutet Einnahmeausfall in den Clubhäusern, Tillmann. Weil die Leute, die gehen natürlich nur am Wochenende dahin und am Sonntag und nicht mittwochs um 23 Uhr.
Aber ganz kurz, mit Playoffs würde man die Saison doch verlängern.
Da muss man sich überlegen, ob es dann nur eine Hinrunde gibt oder was es da für Lösungen gibt. Also dann teilt man es vielleicht in andere Gruppen ein. Da muss man eine Lösung finden. Mehr Spiele sollen es, glaube ich, nicht werden.
Das wird auch nicht gewünscht, mehr Spiele. Obwohl viele sagen, bevor wir also trainieren, spielen wir lieber Fußball. Aber nee, ich glaube, man müsste eine intelligente Lösung finden. Und das ist auch möglich. Man muss natürlich auch einsehen, Fußballer sind konservativ. Ne? Fußball hat natürlich auch deshalb die Bedeutung, weil sich die Regeln so gut wie nicht geändert haben. Das soll es ja auch sein, das soll also nachvollziehbar sein. So irgendwie wie CSU in Bayern, ne? Das soll es halt irgendwo nicht viel.
Ne? Ja, gut. Also ich sag mal, das Runde, das muss ins Eckige, das soll auch so bleiben. Das wollen wir nicht abschaffen.
Ich wollte Wolfgang doch noch was fragen. Wie siehst du den Videobeweis im Amateurfußball? Das wäre es doch noch.
Katastrophe, das ist bei den Profis ist eine Katastrophe. Ne? Torlinientechnik ist okay. Das ist wegen mir auch noch abseits, weil das lässt sich also genau. Aber Videobeweis, der hat sich also in meiner Auge, die Spontanität geht verloren. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mich freuen darf, soll nach dem Tor und dann geht es ein paar Minuten. Also das macht den Fußball kaputt, ganz klar.
Ja, mit Blick auf die Uhr werfe ich jetzt mal ein, dass wir das auch schon mehrfach thematisiert haben und du bist da also voll auf unserer Linie, Wolfgang. Ich würde sagen, wir schauen, wie es weitergeht. Vielleicht haben wir ja einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass wieder mehr darüber diskutiert wird, wie man diese Dinge angeht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden das beobachten. Und für heute und auch für die vergangene Woche möchte ich mich ausdrücklich bei dir bedanken. Oder wir möchten uns ausdrücklich bei dir bedanken.
Ja, vielen Dank.
Ja, also ich möchte dann die Gelegenheit nutzen. Ich habe also sehr große Resonanz gekriegt, eigentlich wie noch nie. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die da also vor allen Dingen auch mit Anregungen und konkretem Feedback mir geantwortet haben. Aber ich werde auch jedem Einzelnen zurückschreiben. Also fand ich sehr positiv und hat Riesenspaß gemacht. Und der Dank geht zurück an dich, Nico, und an dich, Tillmann.
Und wenn ihr noch Anregungen für uns zu dieser Folge oder generell für den Podcast habt, meldet euch, Kollege Bauer, unter der Adresse
podcast@rnz.de. Sportarten übergreifend.
Dann beschließen wir es hiermit. Also, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Beckenbauer, der RNZ Sport Podcast.